preiste Herrn. Wie groß bist du, mein Gott? Ich jauchze dir zu. Halleluja. Heute habe ich ein Thema, ist vielleicht ein bisschen hart am Anfang, aber ich will einfach Leute warnen, denn wir sind in der Endzeit und da kommen so viele negative Dinge auf uns zu, die uns verführen wollen, die uns blenden wollen, die uns blüffen wollen, die uns täuschen wollen. Also wir sollen gewappnet sein. Ich denke oft, weißt du, man könnte heute evangelisieren, man könnte Leute zur Buße rufen, aber was nützt es, die Leute kommen zur Buße, aber die sind nicht gefestigt. Es ist so wichtig, dass die Leute gefestigt werden im Glauben, im Evangelium und so weiter. Der Teufel versucht, die Leute zu bluffen, sie auf die falsche Fährte zu bringen und viele fallen auf die List Satans ein. Ich habe diese Tage auch über die List Satans gesprochen. Pass auf, die Verführung ist so groß, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Also es ist so wichtig, dass wir als Christen jetzt, egal wie stark wir alt werden, glauben sind, dass wir nicht verführt werden, dass wir nicht schwach werden, dass wir uns nicht die Kraft rauben lassen. Also wir sollen Gott loben und preisen einfach, wie groß bist du, mein Gott. Halleluja. Mein Gott ist ein großer Gott. Satan ist ein Meister der Illusionen. Er versucht uns was einzureden in unserer Fantasie und dass wir uns was einbilden. Er gaukelt uns was vor. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Nein, wir haben Gott und Gott ist unser Vater und er will das Optimale aus unserem Leben machen. Halleluja, Lob und Dank. Und der Teufel ist für mich ein Lügner. Ein Lügenbeutel ist er. Weiter nichts. Und ich nehme ihm kein einziges Wort ab. Und er ist nicht das, was er vorgibt. Er gibt uns da was Großes vor, erzählt uns dies und jenes und so weiter. Er verdreht die Tatsachen. Ich will hier ein paar Wahrheiten ansprechen. Er verspricht den Menschen so viel. Er legt Kuckuckseier da uns ins Nest und dann brüten wir Dinge aus. Ja, wir sollten aufpassen, was wir hören, was wir sehen, was wo wir hingehen, mit wem wir zusammenkommen. Wer uns beeinflusst und dergleichen. Wir sollten aufpassen. Die Bibel sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Wachet und betet. Der Teufel gibt plötzlich so Blitzgedanken. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, sowas. So plötzlich aus dem heiteren Himmel so ein Blitzgedanken. So Schnapsideen. Ja, wie eins bei den Grünen war, da haben sie eine Bierlaune. In Bierlaune da miteinander geredet, wie könnte unser Programm sein. Dann hat der eine, der jetzt auch irgendwo Politiker ist im Europaparlament, dann hat er gesagt, warum soll meine Ente so langsam fahren wie der Mercedes? Also meine Ente fährt genauso schnell 60 Kilometer auf der Autobahn, verstehst du? In Bierlaune haben sie dann beschlossen, auf bestimmten Straßen 60 Stundenkilometer. Ist doch Dummheit. Wer fährt heute bei uns in Deutschland mit 60 Stundenkilometer? Der mit seiner Ente wahrscheinlich doch. Ja, nur nebenbei. Also so Blitzgedanken, bleibe nüchtern, bleibe sachlich, lass dich vom Teufel nicht irgendwas einreden. Der Teufel kommt mit ganz tollen Ideen am Anfang. Halleluja, das ist das so und so. Aber dann ist nichts da hinten, das ist nur eine Luftblase. Ja, das ist... Da ist ein Prediger einmal gepredigt, dann hat er gesagt, wie der Teufel Werbung macht, da kommen lauter Mädels, lauter alles Mögliche, da wird getanzt, gejubelt und gejaucht und dann ist er in der Hölle, also er hat bildlich versucht, den Leuten darzustellen, ist er in der Hölle und dann sagt er, das, was du gezeigt hast, Satan, wo ist das ganze Publikum? Da sagt er, das war nur Reklame. Der Teufel arbeitet nur mit Reklame, fällt nicht drauf ein. Schnapsidee, das ist so eine Idee in der Bierlaune, irgendwie mal beschwitzt oder ist eine Wahnidee, Zwangsvorstellung oft bei Menschen. Lass dich nicht bluffen, ist mein Thema. Pass auf deine Gedanken auf, pass auf, was du denkst. Es ist so wichtig, dass wir auf unsere Gedanken aufpassen, dass wir nicht Luftschlösser bauen und dass wir nicht irgendwelche Fantasiengebilde nachgehen. Das kannst du haben, das kannst du haben. Bet mich an, hat der Teufel zum Herrn Jesus gesagt. Und es stellt sich dann später aus, das war ziemlich dumm, das war ein schlechtes Angebot. Mach die Steine zu Brot. Das ist auch eine Lüge. Gib dich nicht Zwangsideen ab. Zu mir kam in Heilbronn eine Frau, morgens um 6 Uhr ruft sie an, Pastor, ich brauche 200 Stück von den Büchern von Demo Scherkarian, die glücklichsten Menschen auf Erden. Der Demo Scherkarian war der Begründer der christlichen Geschäftsleute. Er sagte, um 6 Uhr, was willst du um 6 Uhr machen? Und dann sagte ich, ja, ich brauche dringend. Und ich habe gesagt, ich könnte die besorgen, aber nicht um 6 Uhr morgens. Weißt du, der Teufel setzt die Menschen unter Druck. Gib Zeugnis, geh schnell hin, ruf den an. Oder was weiß ich? Du solltest Zwangsgedanken von dir weisen. Alle Zwangsgedanken sind nicht von Gott. Egal was es ist. Gott zwingt niemand. Gott ist ein Gentleman. Gott arbeitet sehr feinfühlig, sensibel. Das ist der liebe Gott. Also Zwangsanweisungen, Diktate anderer Leute und so weiter. Mach das, mach das, mach das. Die Leute sollen selber machen. Aber ich sage, Schwester, ich kann dir die Adresse geben. Du kannst die Bücher dort gleich selbst bestellen bei diesem Verlag. Die glücklichsten Menschen auf Erden. Aber nicht sofort da den Pastor anrufen, bestellen. Und es gibt solche Leute, die versuchen, andere Leute zu engagieren, dass man ja für sie arbeitet. Leute sollen selber arbeiten, wenn Gott ihnen eine Idee zeigt, sollen sie mal selber anrufen, sollen sie mal selbst bezahlen, sollen sie mal selbst anrufen. Was auch immer ist. Schnapsideen, Einfälle und so weiter. Das ist sowas wie für mich wie bei der Kuh die Ausfälle. In aller Liebe. Das meiste, größtenteils sozusagen in der Regel, alles was der Teufel anbietet, ist nur Bluff, nur Luftblase und so weiter. Er versucht deine Gefühle anzusprechen, er versucht deine Nerven irgendwie einzuspannen und er sagt, das brauchst du unbedingt. Weißt du, was wir unbedingt brauchen? Gar nichts. In aller Liebe. Ich werde dir ein paar schockierende Gedanken sagen, was Gott mir gezeigt hat, mein Programm, was mein Leben ausmacht. Das, was ich gelernt habe, das möchte ich weitergeben. Lass dir nicht vom Teufel bluffen. Irgendwie reinlegen, dich auf die falsche Fährte leiten. Der Teufel zeigt die Dinge und die stimmen alle nicht vorne und hinten. Ich denke nur, als die Söhne Jakobs den Josef verkauft haben nach Ägypten, dann haben sie dem Vater ja in Ziegleinblut haben sie das Kleid getaucht und gesagt, Papa, guck mal, das haben wir unterwegs gefunden, das Kleid. Ist das nicht das Kleid von Josef? Und ich lese hier 1. Mose 37, Vers 31. Und er nahm Josef den Mantel und so weiter und er hob hoch und sagte, das ist das, was ich für meinen Sohn Josef genäht habe. Ein wildes Tier muss ihn zerrissen haben. Aber das war alles Bluff und alles Lüge. Und du siehst, die Menschheit ist verlogen. Der Jakob selber war ein Lügner. Der verkleidet sich als seine Arme beharrt er da mit dem Fell und seine Stimme verstellte und dann versuchte den Vater zu betrügen. Ich habe schnell das Tier erlegt und ich habe zubereitet, denn der Vater hat sich gewundert, dass er so schnell seinen Braten hat. Und so, der Teufel lügt uns regelrecht vor, auf Fromme und lass dich von Frommen nicht belügen. Ich warne dich, gerade die Frommen, die sind sehr gefährlich. Die können besser lügen, denn bei vielen sind sie ihr Vater ist der Teufel, wie Jesus von den Juden sagt, euer Vater ist der Teufel. Er ist ein Lügner und ein Mörder und ein Dieb von Anfang an. Wir haben das gefunden, dieses Kleid. Das muss bestimmt der Josef gewesen sein. Papa, das hast du genäht. Und schau, was passiert ist. Und Jakob wusste, das war der Mantel meines Sohnes. Ein böses Tier muss ihn zerrissen haben. Und Josef ist ohne Zweifel in Stücke gerissen. Er malt sich schon gleich aus, was alles passiert. Wie nur noch Haut und Knochen oder nur noch Knochen übrig blieben, wo dieses wilde Tier ihn zerrissen hätte. Und er legte sich Sackkleider an und trauerte viele Tage, wahrscheinlich 40 Tage, um seinen Sohn. Viele Christen sind in Depression und sie haben keine Ahnung warum, weil sie Bluff geglaubt haben, weil sie Lügen geglaubt haben, weil sie ja satanische Lügen angenommen haben. Pass auf, ich sagte die Wahrheit. Bitte wundere dich nicht, hör das mal an und dann kannst du prüfen. Der Teufel gaukelt dir was vor, was gar nicht wahr ist. Die haben dich nicht lieb, die verstehen dich nicht, die haben kein Interesse an dir. Und der Teufel zeigt uns immer die schwarze Seite. Zeigt nie die helle Seite, er ist ein Fürst der Nacht, der Finsternis, der Dunkelheit. Und er gibt was vor. Er behauptet, er dichtet oder erfindet etwas dergleichen und er heuchelt dir was vor. So wie beim Jakob, die seine Söhne, alle 10 Söhne, Papa, das haben wir gefunden. Und denk, was du willst, hätte er nur richtig geprüft, hätte mal gerochen, das ist das Blut eines Ziegleins, nicht eines Menschenblut. Menschenblut riecht anders. Nur nebenbei. Ja, und da versucht der Teufel das zu konstruieren, dass du deine Fantasie dann gehen lässt. Ein wildes Tier hat meinen lieben Sohn zerrissen. Furchtbar, furchtbar. Glaube nur, und das ist, was ich jetzt sage, lass dich nicht bluffen, glaube nur, und bitte pass auf, was ich dir jetzt sage, nur was du siehst, nur was du selbst erlebt hast, nur was du selbst dabei warst, was Gott dir selbst offenbart hat, glaube nur das, was du aus erster Hand von Gott weißt, und alles andere ist Bluff. Verstehst du, wenn die Leute erzählen dies und jenes, verlass dich nicht auf das, was die anderen dir erzählen, auch vom lieben Gott nicht. Prüfe ihr Zeugnis. Du solltest prüfen, was sie erzählen. Ist das überhaupt möglich? Redet Gott wirklich so? Macht er das? Glaube nicht, was du selbst nicht weißt. Das, wovon du selbst nicht überzeugt bist, wo du selbst das Zeugnis nicht des Heiligen Geistes hast, glaub diesen Mist nicht. Entschuldigung, auch wenn es christlich ist und charismatisch und pfingstlerisch ist, glaub nicht diesen Unsinn. Weißt du, Gott ist normal und Gott ist natürlich. Und das ist zuerst mal das Allerwichtigste. Gott hat die Schöpfung gemacht. Gott hat Tag und Nacht gemacht. Gott hat alles richtig gemacht. Und das Normale, das ist das Wahre und das Richtige. Du solltest ein ungläubiger Thomas sein. Auch wenn die Leute den Thomas als negativ dahinstellen, so eine Decke, Thomas, der Zweifler. Sei ein Zweifler. Stell alles in Zweifel und alles in Frage. Ist das wirklich Gott? Kann das wirklich Gott gewesen sein? Redet der liebe Gott so? Ja. Ich habe das lernen müssen, weil ich auch als junger Christ so viel Unsinn und Blödsinn geglaubt habe, bis mir die Augen aufgegangen sind. Weißt du, durch Zweifel kommst du zum Glauben. Und gestern war mein Thema, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Durch Zweifel hat der Heilige Geist dir das Zeugnis gegeben. Weißt du selbst, das ist wahr, das ist Gottes Wort für mich, das ist ein Rema-Wort oder es ist nur Logos, nur ein geschriebenes Wort, in Stein gemeißeltes Wort. Der ungläubige Thomas, der glaubt erst an Jesus, nachdem er ihn berührt hat, nachdem er seinen Finger in seine Seite gelegt hat und seine Hände gelegt hat. Und dann, mein Herr und mein Gott, da brauchst du keinen Kommentar, da brauchst du keine Erklärung, da brauchst du keine Predigt, da brauchst du gar nicht mehr, mein Herr und mein Gott, du musst Jesus berühren. Den meisten Christen fehlt eine ganz persönliche Berührung Jesu, die sind nur Theoretiker. Die Frauen haben erzählt, du siehst jetzt auch diese Emmaus-Brüder, Weiber haben uns erschreckt, die waren am Grab und die haben irgendeinen Geist gesehen oder gehört, der Herr ist auferstanden. Ja, bis Jesus diesen Emmaus-Brüdern selbst begegnet ist. Und plötzlich beim Brotbrechen gehen ihnen die Augen auf. Bei jedem ist es anders, wie das passiert. Und deshalb ist so wichtig, Geschwister, dass wir unsere eigene Gotteserfahrung haben. Alles andere kannst du auf den Misthaufen schmeißen. Was die Leute erzählen, was der Theologe, der Rabbiner, der Pastor gesagt hat, auch was ich gesagt habe, du musst prüfen, verhält es sich so? Verhält es sich so? Eine biblische und göttliche Sache besteht immer, und jetzt pass auf, was ich sage, aus zwei oder drei Mundzeugen. Eine Sache, so steht es in der Bibel, das ist das göttliche Gesetz, eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Lass dich nicht auch durch die Bibel bluffen. Auch die Bibel wird zum Bluffen benutzt. So spricht der Herr. Schau, hier steht in der Bibel schwarz auf weiß. Ich kann dich zum Selbstmord zwingen. Und zwar auf ganz natürliche Art mit der Bibel. Judas ging hin und erhängte sich. Steht in der Bibel. Schwarz auf weiß. Und dann sage ich, das, was Jesus gesagt hat, geh hin und tue desgleichen. Und wenn du es nicht tust, dann beeil dich. Also es ist dringend. Und so, und dann hängst du schon am Strick. So einfach geht es, wenn man Bibelvers an Bibelvers reiht. Das ist nicht die Auslegung der Bibel. So Kommentare, und das machen sehr viele Christen, Jehovas Zeugen machen das mit großer Vorliebe. Lass dich auch nicht durch Bibel blüffen, da viele Irrlehren basieren darauf. Es steht in der Bibel, alles steht in der Bibel. Aber für mich gilt in der Bibel nur das, was von zwei oder drei Zeugen bestätigt ist. Das muss der David gesagt haben, das muss der Moses vielleicht gesagt haben, das muss Jesus gesagt haben, das muss vielleicht Petrus gesagt haben, das muss vielleicht Paulus gesagt haben. Also mehr als zwei Zeugen. Und ich glaube nicht an eine Bibelstelle, die nur eine Bibelstelle ist, als das nicht maßgebend für mein Leben. Auch wenn es in der Bibel ganz schwarz sogar groß steht. Manche Sachen sind aufgehoben, auch durch die Bibel. Ich denke nur Sabbatgesetz oder Besteidung oder anderes mehr. Man kann auch mit der Bibel zum Selbstmord zwingen. Man kann mit der Bibel in eine Falle locken. Jesus wurde versucht mit der Bibel in der Hand. Der Teufel kommt mit der Bibel in der Hand. Es steht geschrieben. Wenn du zu den Steinen sprichst, es wird geschehen, was du sagst. Sprich nur ein Wort und die Berge versinken im Meer. Oder er wird seinen Engeln befehlen und dich auf Händen tragen. Es steht in der Bibel. Aber Jesus hat immer wieder gesagt, und es steht auch wiederum geschrieben. Du sollst nichts als gleich als bare Münze nehmen. Du solltest den Willen Gottes suchen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Gut, dass du fragst. Es ist gut, dass du fragst. Sei sehr vorsichtig mit dem Willen Gottes. Geh nicht, ja, auf der Suche, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Du wirst jetzt schockiert sein, was ich sage. Der Wille Gottes für dein Leben ist, dass du so lebst, wie du bisher gelebt hast. In aller Liebe, leb so, wie du bisher gelebt hast. Und sei das, was du bist. Versuch nicht, was anderes zu sein. Die meisten Leute suchen nur den Willen Gottes, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie sind. Der Wille Gottes ist das Leben, das du gerade lebst. Ja, egal was es ist, zuerst ist das Leben, das Gott dir geschenkt hat, als Mann, als Frau, als Mutter, als Vater. Das, was Gott dir zugelassen hat, was er auf dich zugeschnitten hat, alles, was so gekommen ist in deinem Leben, was du geworden bist, das ist der Wille Gottes Nummer eins. Manche möchten Missionare werden, Evangelisten werden oder was weiß ich, Pastoren werden oder was Großes für den lieben Gott tun. Nein, Gott hat die meisten Leute oder Jesus, als er die Leute geheilt hat, geh nach Hause. Sei das, was du zu Hause sein solltest. Versorge mal deinen Haushalt oder was auch immer ist. Was das Leben und die Zeit aus dir gemacht hat, das ist der Wille Gottes für dein Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Da könnte ich schon Amen sagen und aufhören heute. Ja, und du solltest akzeptieren und das annehmen, dass hier und jetzt, was Gott in deinem Leben gefügt hat, bist vielleicht alleinstehend, vielleicht bist du geschieden, vielleicht bist du arbeitslos, vielleicht bist du krank. Ja, das ist der Wille Gottes für dein persönliches Leben. Nicht nur, dass du gesund wirst, Gott hat es zugelassen. Die Zulassung Gottes ist der Wille Gottes für dein Leben. Sein Wille geschieht hier auf Erden, ob du daran glaubst oder nicht. Und das ist, ich muss es annehmen, akzeptieren, mit meinem Schicksal nicht hadern. So wie die Israeliten in der Wüste, warum hast du uns rausgeführt, sobald es Schwierigkeiten kam, haben sie gedacht, ich bin nicht im Willen Gottes. Sie sind auf jeder Station, in jeder Etappe immer im Willen Gottes gewesen, wie Gott sie geführt hat. Dass jetzt plötzlich nach der Munder durch das Rote Meer, sie werden in der Wüste geführt, immer noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer, bis ja, an der Spitze von der Halbinsel Sinai, sie werden tiefer geführt. Aber das war der Wille Gottes, weil Gott dem Moses was versprochen hat. Ich will dir mal dort begegnen, auf dem Berg, wo ich dir begegnet bin, im Feuerbusch. Es gibt kein anderes Leben für dich. Bitte erschrick nicht, was ich dir sage. Ich bin Pastor, habe über 50 Jahre mich mit dieser Materie beschäftigt. Ich predige. Ja, es gibt kein anderes Leben als das, was Gott dir gegeben hat. Du hast kein anderes Leben. Es ist dein Leben. Und lebe dein Leben, wie Gott es dir geschenkt hat. Ja, und lebe so lange, wie Gott es dir das Leben schenkt, in aller Liebe. Und mach aus deinem Leben das Beste, sei brauchbar, mach das Optimale. Ja, ich frage meine Frau, wir unterhalten uns mal in den letzten Tagen, bevor sie starb, über den Sinn des Lebens. Was habe ich gesagt, Heidi, was ist der Sinn des Lebens? Dann sitzt sie sich gerade hin und sagt, Johannes, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Verstehst? Das war der Sinn ihres Lebens. Obwohl sie Theologie mitstudiert hat, obwohl sie das und das, das war der Sinn ihres Lebens. Ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Und wenn ich so drüber nachdenke, was ist der Sinn meines Lebens? Wir sollten nachdenken. Und ich fang an, Gott dankbar zu sein für das, was Gott in meinem Leben gewirkt und getan hat. Was passiert ist. Vielleicht, ja, du hast ein Töchterlein, ein Söhnchen oder vielleicht bist du alleinerziehende Mutter. Egal wie deine Situation ist, sei das, was du bist. Und die Mutter Maria hat zum Engel gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du sollst Jesus zur Welt bringen. Und wir bringen durch dem, indem wir das sind, was wir sind, bringen wir Jesus zur Welt. Jeder für sich auf seine Art und Weise. So, in diesem Leben sollen wir Frucht bringen, unser Leben muss fruchtbar sein, egal was wir sind. Wir sind vielleicht ein Strauch, dann sei ein guter Strauch. Bist du ein Baum, dann sei ein guter Baum. Versuch nicht was anderes zu sein, was du nicht bist. Du wirst zusammenbrechen, du wirst es nicht schaffen. Das ist gar nicht der Wille Gottes für dein persönliches Leben, wenn du versuchst, andere zu kopieren. Und die meisten Leute kopieren andere. Ich möchte so sein wie Billy Graham oder ich möchte so sein wie der und jener. Vergiss es. Oder wie Mutter Teresa, oder wie irgendein Heiliger. Versuch nicht jemand anders zu sein. Sei du. Das ist hart, was ich sage. Der Teufel blufft uns und er zeigt uns, du könntest ein König sein, Jesus. Alle diese Reiche will ich dir geben, fall nieder und bete mich an. Wenn du was anderes suchst, gehst du dem Teufel auf den Leim. Der Teufel wird schon dir etwas anbieten. Der wird dir schon zeigen. Plötzlich kriegst du einen Ruf, oder was weiß ich, jeder ruft, jemand fragt dich an, möchtest du nicht das und das? Jesus hat seine Jünger berufen und schau Jesus an, wie er seine Jünger berufen hat. Erst nachdem sie erfolgreich waren in ihrem Beruf als Fischer. Er kam zu den Fischern und sagt, Petrus, du bist jetzt ein Fischer, ich will aus dir einen Menschenfischer machen. Ich will deiner Arbeit, deinem Dienst eine göttliche Dimension geben. Bisher hast du Fische gefangen und die verkauft auf dem Markt. Und jetzt will ich dich zum Menschenfischer machen. Oder der andere war am Zoll, der Matthäus oder Levi. Verstehst du? Er macht da, wo wir im Leben uns bewährt haben, das, was aus unserem Leben geworden ist, das macht er dann zu einer göttlichen Dimension. Erst wenn du in deinem Leben was bist, und zwar treu in der Sache, in der du dich befindest, dass du dich da bewährst, wirst du von Gott befördert. Da war der eine über 5 Städte treu, hat treu gearbeitet und gedient, dann sagt der Meister oder der König, jetzt bist du über 10 Städte befördert. Wir müssen zuerst mal in dem treu sein, wo Gott uns hineingestellt hat, in dem wir hineingeboren sind. Ja, oder der eine hat mit 2 Pfunden gewuchert, der andere hat mit 5 Pfunden gewuchert und der eine, der hat seinen Pfund vergraben, seinen Pfund gar nicht gebraucht. Und das sind die meisten Christen, die gebrauchen ihre Pfunde nicht. Das ist doch lächerlich, was ich da bin. Gebrauche deine Pfunde und dann wirst du befördert. Und das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes geschieht automatisch, wenn du treu bist in deinem Geschäft, in deiner Arbeit, in deinem Dienst. Erst ja, wenn du Gottes Willen getan hast, sonst wirst du nur gerettet. Und das ist zu wenig. Du könntest aus deinem Leben viel mehr machen. Lass dich nicht bluffen vom Teufel, dass der Teufel dir erzählt, du müsstest mehr aus deinem Leben machen. Mach mehr, mach mehr, mach mehr, mach mehr, mach mehr. Studier das, mach jenes, unternimm das und fahre dorthin und hilf dort den Menschen. Ja, und so passiert es. Ich sag dir eines, alles muss durchs Feuer. Alles muss durchs Feuer. Und es zeigt sich, ja, was du eigentlich aufgebaut hast, war das wirklich von Gott? Und wir sollen zusehen, schreibt uns der Apostel Paulus, mit was und womit wir bauen, ob wir Stroh verwenden, ob wir Heu verwenden, ob wir Silber oder Edelsteine verwenden. Wir sollen zusehen. Und das ist der Wille Gottes, dass ich aus meinem Leben das Optimale mache, als Pastor, als Mann, als Vater, als Ehemann oder was auch immer ist. Dass ich das Optimale aus meinem Leben mache. Und das ist, was der Wille Gottes ist. Und nicht, was ich ausgebe. Der Teufel versucht mir zu zeigen, viel Stroh. Verstehst du? Viel Action. Und in der Bibel heißt es, in einer Gemeinde, in Ephesus, dann im Sendschreiben steht es, du tust je länger, je mehr. Aber dir fehlt eines, die erste Liebe. Dir fehlt dir eines. In 1. Korinther 3, Vers 10 lese ich, oder ab Vers 10, da heißt aber, jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Das Fundament ist da, die Aufgabe ist da, der Wille Gottes ist da für dein Leben. Du bist dem Willen Gottes geboren. Gott hat dich gewollt vor Grundlegung der Welt. Da hat es noch gar nichts gegeben, hat er dich schon gewollt, so wie du bist. Komisch. Die meisten wollen sich selber nicht annehmen. Und die Gnade Gottes ist, dass man sich selbst annimmt, wie Gott mich gewollt hat. Als Krüppel, als Sportler, als ja was Besonderes oder als ein armer Tropf. Gott hat mich gewollt, denn er ist der Töpfer. Er macht Gefäße zu seiner Ehre, wie er sich vorstellt. Den einen zur Ehre und das andere Gefäß zur Unehre. Stell dir mal vor, der liebe Gott macht aus dir einen Nachttopf. Und so ein Nachttopf ist genauso wichtig wie ein Blumentopf oder eine Blumenvase oder ein Becher. Und so einen Nachttopf brauchst du fast jede Nacht. Verstehst? Und da sind manchmal Leute, die wir so abschreiben, ja, das ist der letzte Dreck. Nein, aber gerade der letzte Dreck wird mehr gebraucht als große Edelgefäße, wertvolle Gefäße, die liegen nur in der Vitrine, die werden kaum gebraucht, nur bewundert und bestaunt. Aber so ein Nachttopf, hör mir zu, ich möchte nur sagen, was ist mein Leben? Er ist der Töpfer, ich bin der Ton und er macht mit meinem Leben, wenn ich mein Leben ihm übergebe, er macht mit meinem Leben, was er will. Und das hat er schon festgelegt. Ich glaube ganz strikt an Vorherbestimmung, dass mein Leben von der Stunde meiner Geburt bis zu meinem Todesstunde fest von Gott festgeschrieben ist. Er weiß alles. Und weil er alles weiß, hat er auch festgeschrieben. Er wusste, wie ich mich entscheide. Er wusste die Wege, die ich gehen werde. Er wusste die Fehler, die ich mache. Er wusste, was mit meinem Leben passiert und nicht passiert. So, er hat es festgeschrieben. Und das ist sein Programm für mein Leben, weil er hat mein Leben, er hat das Theater vorgeschrieben. Er hat es gemacht. Und jetzt spiele ich meine Rolle. Jetzt übernehme ich meine Rolle. Und so ist es wichtig, übernimm deine Rolle, die Gott dir zugedacht hat für dein Leben. Das ist A und O. Und lass dich vom Teufel nicht bluffen, dass der aus dir was Besseres macht, was Edleres macht. Da bist du nur ein Pharisäer. Aber ich lese weiter hier. Jeder soll zusehen, was er baut. Und ob jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen und Holz baut oder Heu oder Stroh, was er verwendet, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es offenbar machen, also wenn das Feuer kommt, und das Feuer wird es offenbaren, und es wird zeigen, wie es beschaffen ist. Das Feuer prüft, das Gericht Gottes prüft uns. Halt das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt der Lohn, brennt es aber nieder, so, ja, er wird gerettet wie ein Brand aus dem Feuer, aber ich möchte, dass mein Werk bleibt. Das, was ich tue, dass es wirklich auf die Ewigkeit angelegt ist. Hier in Neukölln, ich werde nie, nicht in Neukölln, in Lichtenberg, Lichtenberg, glaube ich, also DDR-Friedhof, dort, da muss ich einen beerdigen, den DDR-Größe, der mit Wilhelm Pieck die DDR aufgebaut hat, angeblich, und mit ihm gekämpft hat, von der ersten vordersten Front, und dann durfte alles sagen, was ich wollte, aber einen Satz muss ich auf jeden Fall sagen: Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und jetzt geh mal die Menschen durch. Kannst du dein Ideal verwirklichen? Verwirklichst du dein Ideal? Verwirkliche ich mein Ideal? Weißt du, wir haben eine Vorstellung. Der Teufel hat uns eingeredet. Sozialismus, wie es gerade bei diesem Kerl da war. Und hat ein Ideal gehabt. Gerechtigkeit. Oder Liebe. Oder was weiß ich, was der Teufel uns für Ideale vorgaukelt. Lass dir nicht bluffen mit den Idealen. Es gibt nichts Vollkommenes, nur Gottes Vollkommen. Und du kannst dein Ideal nicht verwirklichen. Du kannst nur sein Ideal verwirklichen, Bruder, Schwester. Das Ideal Jesu Christi, das Ideal Gottes, was er in dein Leben hineingeschrieben hat. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Vergiss es. Vergiss es als frommer Bruder, fromme Schwester, dass du dein Ideal verwirklichst. Oh, ich möchte für Gott brennen, für Gott dienen. Nein, sei in dem treu, wo Gott dich reingestellt hat. Ruhe, was deine Aufgabe ist, und versuch nicht irgendetwas jemand nachzumachen, was du studiert hast. Du liest das Zeugnis, ich möchte wie David sein. Aber weißt du, der David war ein Lump. Verstehst du, wenn du den David genau studierst? Oder andere Menschen, das waren keine perfekten Menschen, die haben Fehler gemacht. Sie dienten Gott in ihrer Zeit, in ihren Tagen, in ihrer Situation, mit ihren Mitteln. Die haben nur das gemacht, was ein normaler Mensch macht. Der Herr hat die Schafe gehütet, wurde vergessen von seinen Brüdern und seinem Vater und dergleichen und hat nur das getan, was er normalerweise tat. Da kam ein Löwe, hat er sein Schäfchen gegen den Löwen verteidigt, da kam ein Bär, hat er sein Schäfchen gegen den Bär verteidigt, und jetzt war er dran, dass der Name Gottes so gelästert wurde von diesem Goliath, dann hat er den Namen des Herrn verteidigt. Er hat immer das getan, was gerade vor die Hände kam, was gerade passierte. Was gerade dran war. Und deshalb in der Bibel steht immer ganz groß, das, was dir vor die Hände kommt, was dir vor die Füße geworfen wird, das ist der Wille Gottes. Und das kannst du nicht raussuchen. Das kannst du nicht raussuchen. Ich denke nur an Moses. Er war unterwiesen in alle Weisheit Ägyptens. Gott hat einen Plan mit ihm gehabt. Der wurde sogar gerettet aus dem Nil vor den Krokodilen und dergleichen. Und dann hat er gemerkt, ich bin hier am falschen Platz. Und dann macht er Fehler, und gerade die Fehler benutzt Gott, um ihn zu dem zu machen, was er werden sollte, ein Führer Israels. Gott benutzt unsere Fehler. So, und deshalb, ich bin nicht böse, wenn Menschen Dummheiten machen, Fehler begehen. Da ist Gott, das ist im Plan Gottes enthalten, das ist sein Wille, nicht nur, dass du ein Heiliger bist, dass du keine Fliege mehr was tust. Vergiss es. Dein Leben ist gerade das, was du lebst, ist von Gott bestimmt, und das schon vor Grundlegung der Welt. Hier soll der Wille Gottes geschehen und nicht woanders. Gerade in deinem persönlichen Leben. Alles andere ist frommer Bluff, ist nur ein frommer von der Ablenkung, vom Manöver vom Satan, ein Etikettenschwindel. Er möchte aus dir was anderes machen, was du gar nicht sein kannst, was Gott aus dir gar nicht machen wollte oder noch nicht machen wollte. Ihr werdet sein wie Gott, hatte der den ersten Menschen vorgegaukelt. Ja, Irreführung, das ist der Teufel, das ist sein Werk, sein Bluff, das ist fromme Täuschung. Du wirst was ganz Großes, du wirst was ganz Gewaltiges. Vergiss es, du wirst erst was Großes, wenn du ganz klein geworden bist, wenn du nichts mehr geworden bist. Das ist der Wille Gottes, dass wir zu Staub und Asche werden. Da, weißt du, höchstens, wenn du dann auf den Bluff Satans reingehst, da wirst du ein guter Pharisäer. Aber das ist nicht das Leben, das Gott will, dass du lebst. Die geheilt hat Jesus grundsätzlich, das ist erstaunlich, studier mal, immer nach Hause geschickt. Geh nach Hause zu deiner Familie. Geh und erzähl es deinen Lieben, was mit dir passiert ist. In Jesaja 5, Vers 18 und folgende Verse, da lese ich, weh denen, die das Unrecht herbeiziehen, mit Stricken, mit Gewalt versuchen, sie etwas zu erreichen, mit Wagenseilen und sprechen, er lasse eilends bald kommen sein Werk, dass wir sehen, dass er uns nahe ist, dass der Ratschluss des Heiligen Israels bei uns sich erfüllt. Und dann sagt er, weh denen, die alles verdrehen. Und weißt du, das ist es. Du verdrehst zu viel. Du stellst alles auf den Kopf. Weh denen, die alles so verdrehen. Gott hat dich ganz normal eingerichtet. Ganz normal. Und die dann Böses als Gut nennen und das Gute Böse nennen, die aus Finsternis Licht machen und aus Licht Finsternis, die aus Sauer süß und aus süß sauer machen. Weh denen. Und das ist alles für die Pharisäer, an die Pharisäer gerichtet. Wie denen, die alles so verdrehen, wie denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selber für klug. Ach, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser da unten. Verstehst du? Wie denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer, starke Leute zu spielen. Wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Nein, Gott erlaubt es und das gehört auch zu deinem Leben, dass du nicht schaffst. Dass du scheiterst, dass du zerbrichst, dass du, ja, was weiß ich, versagst. Und gerade durch Versagen leitet und führt uns der Heilige Geist. Das war nichts und das war nichts und das war nichts. Lieber Gott, was ist denn was? Und hier heißt es weiter, Herr, du sprichst die Schuldigen gerecht. Und du, Herr Jesus, machst alles neu. Darum, wie Feuer, Feuers Flammen in Stroh und so weiter und Stoppeln verbrennt, das ist Stroh und Stoppeln. Wenn ich selber was mache, selber was produziere, selber was erreichen will als ein Pharisäer, dann baue ich nur Mist, nur Schrott. Denn sie haben verachtet die Weisung des Herrn und gelästert die Rede des Heiligen Israels. Gott hat gesagt, sei das, was du bist. Brenne für den Heiland. Und das ist das Bild für das Leben. Moses ist eigentlich der brennende Busch. Der Busch brennt und brennt und brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Du lebst für den Herrn Jesus, du verausgabst dich für den Herrn Jesus, du dienst dem Herrn da, wo du bist. Satan wird versuchen, dich von dem Plan Gottes abzulenken, dass du das bist, was er von dir wollte. Ganz einfach. Das, was er mit dir geplant hat, was er dir angewiesen hat, greife nicht in ein fremdes Amt, was dir gar nicht zusteht, was gar nicht auf dich zugeschnitten ist. So viele Christen wollen was Besonderes sein, die sind gar nicht belastbar zuerst einmal. Da wollen sie Seelsorger sein, da wollen sie Fürbitter sein. Aber die haben selbst keine Geduld. Ein Fürbitter hat Eselsgeduld. Der betet und lässt sich nicht abbringen. Der Satan will aus dir etwas anderes machen, als was Gott aus dir machen wollte. Er wird versuchen, dich dazu zu bringen, dass du dich vom Willen Gottes abwendest, dass du nicht mehr deine Familie versorgst, dass du alles hinschmeißt, dass du wegläufst und dass du dich nur noch dem Himmel zuwendest. Hans guckt in die Luft. Das ist dann deine Geschichte nachher. Nur noch warten, was Gott mir sagt. Und die Arbeit liegt vor der Tür. Da war eine in der Schweizer Bibelschule, ich glaube Beatenberg war das, die Bibelschule Beatenberg und dergleichen. Und da war ein Mädchen, wollte auch Diakonisse werden. Und da kommt sie auf die Bibelschule und das Erste, was die Oberin sagt, putzt die Küche. Und dann putzt sie und dann steht sie da beim Putzen und singt so das schöne christliche Lied, dass die dass sie auf den Himmel sich freut, der Himmel und so weiter. Und dann sagt die Diakonisse, kommt gerade rein, während sie so jubelt und singt, meine Heimat ist in der Höhe. Und dann klopft sie auf die Schulter und sagt, und deine Arbeit in der Nähe? Deine Arbeit in der Nähe? Das ist Gottesdienst, die Arbeit in der Nähe. Nicht nur die Heimat dort in der Höhe. Vergiss es. Ich will nur sagen, Stroh und Stoppeln, da wird so viel Stroh und Stoppeln verwendet im Bau des christlichen Glaubens. In Prediger Kapitel 6, Vers 9, sei zufrieden mit dem, was du hast. Ich habe kein Geld, kein Auto, ich habe kein Fahrrad, ich habe keine Schuhe. Verstehst? Aber sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr, steht in der Bibel. Denn das ist vergebliche Mühe. So, als wolltest du den Wind einfangen, sei zufrieden mit dem, was du hast. Sei zufrieden mit dem, was du bist. Und jetzt noch was für alle Frömmler. Prediger Kapitel 7, Vers 16. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise. Sei nicht allzu gerecht und halt nicht zu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. So viele Menschen richten sich zugrunde, weil sie jemand anders sein wollen, was sie gar nicht sein könnten. Das von Gott gar nicht vorgesehen ist. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Dann stirbt er wie gebrochener Mann. Und so viele Christen sterben wie gebrochene Menschen. Sie konnten ihr Ideal nicht verwirklichen. Und da heißt es weiter hier im Prediger, eine andere Übersetzung. Warum willst du dich selbst verderben? Warum willst du scheitern? Warum willst du selbst Schaden nehmen? Wenn du das Leben nicht lebst, das Gott dir gab, was es zugelassen hat in deinem Leben, du machst dich kaputt. Fang an, das Leben zu leben, was Gott dir auf dein Leib zugeschnitten hat. Und dann wunderst du dich, ja, Herr, ich eifere. Und Saul von Tarsus eiferte wie ein Wahnsinniger, bis Gott ihn stoppte und sagte, halt, guter Mann. Er eiferte für das Reich Gottes und dachte, er macht das Richtige für den Herrn. Und dabei ging er in eine falsche Richtung. Du wunderst dich, dass du dich verausgabst, dass du krank wirst plötzlich, dass du verarmst allein und allein bleibst, einsam wirst und dass bei dir nichts klappt und funktioniert. Ja, sei nicht zu religiös. Das ist das Wort Gottes. Und die Bibel ist ein religiöses Buch, oder nicht? Die Bibel ist eine Anleitung zum Leben, mehr nicht. Mehr nicht. Und jetzt musst du rausfinden, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? In Johannes Kapitel 12, Vers 24, ich versuche das alles mit der Bibel zu belegen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, das Weizenkorn muss in der Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Und das ist der Wille Gottes für dein Leben, dass du stirbst. Und zwar wirklich stirbst, geistlich stirbst. Und dass du, ja, alles hergibst, alles loslässt. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wenn du dich annimmst, als das, was du bist, Arbeiter, Beamter, Straßenfeger, oder was auch immer. Gott führt uns Wege, die wir selbst nicht verstehen, die eigentlich gegen unsere menschliche Natur, gegen das Fleisch sind. Also, weißt du, ich möchte schon was anderes sein. Ja, Gott führt uns Wege, vor denen wir uns drücken, die wir ja, ihm sogar verweigern. Nein, Herr, aber das widerfahre mir nicht. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Und Geschwister, betet, dass ich nicht ins Krankenhaus komme, dass ich nicht operiert werde, dass ich nicht zum Gericht gehen muss. Bring Ordnung. Nein, Gott will uns durch diese Dinge etwas lehren, etwas zeigen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. So steht es in meiner Bibel. Ich weiß nicht, was für eine Bibel du liest. Gehorsam ist besser, steht einmal im Wort Gottes. Und so viele Christen, gläubige Christen, zerstören ihre Karriere. Sie können eine Bilderbuchkarriere machen, aber sie zerstören, weil sie selbst was versuchen zu machen. Wie dieser Moses, der drückt da diesem Ägypter den Hals ab. Und dann plötzlich ist ein Gerücht, alle wissen, dass er etwas versucht in eigener Kraft. Ja, Gehorsam ist besser als Opfer. Ja, wir sollen nicht tun, was uns die Leute diktieren, was wir mit unserem Gefühl fühlen, das soll ich jetzt tun. Auch das ist nicht von Gott. Der Teufel arbeitet über unsere Gefühle. Er zeigt uns alle diese Dinge. Das könntest du werden. Ja, Gehorsam ist besser, dass man das tut, was Gott von uns verlangt. Und da muss man sehr innerlich sich zusammenreißen, hinsetzen und fragen, lieber Gott, was willst du wirklich von meinem Leben? Für was hast du mich bestimmt? Ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Ist das nicht alles? Verstehst du? Und dann haben wir diese Bescherung. Und das ist anders. Weißt du, in der Bibel steht, eine Frau wird selig durch Kinder kriegen. Was glaubst du, wie viel Arbeit so ein Kind macht? Wie viel Geduld man prüfen, an den Tag bringen muss? Und ach, was so Kinder sind, bis man 4 Kinder großgezogen hat. Schon ein Kind reicht einem. Verstehst? Schon ein Kind. Und deshalb, eine Frau wird selig durch Kinder kriegen, nicht durch Beten und nicht durch Singen. Und deshalb, die Frauen im Judentum mussten nicht in die Kirche gehen. Nur der Mann sollte beten. Der sollte Gott anbeten. Die Frau wird schon bei ihrer Arbeit selig. Verstehst du die Bibel? Gott führt uns Wege, ja, die wir manchmal verweigern. Ja, wir denken, er verlangt zu viel. Wir sind oft fanatisch und spielen den Heiligen. Sei nicht so religiös, habe ich vorhin gesagt. Und daher haben wir so viele Verschwörungstheoretiker, diese ruinieren ihr Leben am laufenden Band. Ich habe immer wieder Leute in der Seelsorge gehabt und habe immer noch, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, so viele Leute, soll ich mich impfen lassen, soll ich das machen, soll ich das machen? Gott will, wenn es sein muss, ja, dass wir sogar durch die Hölle gehen müssen. Ja, verstehst? Soll man sich impfen oder soll man sich nicht impfen? Ja, und so ist es. Und dabei gehen wir manchmal Wege, wo wir sagen, Herr, ich würde es nie und nimmer machen. Wenn du dich machen musst, solltest du dich nicht impfen lassen. Aber wenn du jetzt Kindergärtnerin willst oder Lehrerin werden willst oder sonst was werden willst, dann musst du die Gesetze erfüllen. Und da stirbst du nicht dabei. Aber der Teufel blufft uns durch viele Scheinheiligkeit. Und die ganze Scheinheiligkeit, was wir hier haben, kommt von den Esoterikern, vom Satanismus, kommt gar nicht von Gott. Verstehst du? Alternativ, nein. Wir lassen niemanden dran. Du musst es nicht. Aber wenn es nichts anderes geht, tu das. Das sind Gottes Wege. Tu das. Ja, lass dich impfen. Aber ich kenne Leute, die werden lieber arbeitslos. Die gehen lieber anderen Leuten auf die Nerven. Oder leben auf Kosten anderer Leute. Du solltest das tun. Und du könntest deine Arbeitsstelle haben oder deine Arbeitsstelle bekommen, wenn du dich gegen Masern da impfst. Ich habe da jemand auch vor gar nicht so langer Zeit gehabt. Und da hat die Schwester, also die Mutter, die Schwiegermutter angerufen, der hat gesagt, Bruder Matthäus, was soll ich machen? Meine Tochter soll sich impfen lassen, sie will Kindergärtnerin werden, sich umschulen und so weiter. Aber ist das richtig, ist das falsch? Da habe ich gesagt, wenn das so ist, verstehst du, wenn der Staat es vorschreibt, solange der Staat das nur vorschreibt und so weiter und nicht an meinen Glauben dran geht, ich gebe dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Aber wenn das sein muss, dann bitte, mach. Und ist jetzt schon das 2. Jahr, glaube ich, als Kindergärtnerin der Ausbildung. Nur nebenbei. Und unterhält die ganze Familie. Der Mann kann gar nicht arbeiten. Aber die Familie wird versorgt durch diese Frau. Und manche gehen lieber in die Arbeitslosigkeit oder werden Bettler. Gott weiß, wie er dich sehend machen kann, wie er dich nüchtern machen kann, dass du Einsicht bekommst. Ach ja, so einfach. Lass uns drüber nachdenken. Sei nicht zu fromm. Der Teufel blufft uns. Gerade was wir hier in unseren Tagen hier in Deutschland haben, da sind so viele von den Grünen und von der Esoterik. Und da wandert viele Christen, kommen aus der Esoterik und die sind da versaut. Nein, wir lassen uns nicht impfen. Oder dann landen sie in irgendeine Verschwörungstheorie. Ich halte nichts davon. Weißt du, wenn du das unterdrücken kannst, wenn du das umgehen kannst, diese Impferei, dann umgehst. Das ist eine Sache. Aber wenn du es nicht umgehen kannst, dann gehen wir durch die Hölle, dann gehen wir durch den Sturm, dann gehen wir durch die Probleme, da fürchten wir uns nicht, denn du bist bei mir und du beschützt mich und du bewahrst mich. Geht's dir gut? Ja, siehst du, ich habe mit dir gebetet und es mir, normalerweise sage ich sowas nicht, aber dann sage ich, geh diesen Weg, das ist der beste Weg. Und Gott wird dir Gnade schenken. Gott schenkt uns Gnade, wenn wir demütig sind und nicht widerstehen und nicht rebellieren. Nein, das werde ich nie und nimmer machen. Weißt du, und dann erlebst du nicht die Wunder Gottes, die Führung Gottes. Er hat noch für jeden Menschen eine ganz passende, auf ihn zugeschnittene Therapie. Der Teufel will, dass du dein Fleisch mehr liebst als seinen Willen. Dass du dein Fleisch mehr liebst, dein Ego, deine Einstellung, deine Vorstellung, deine Fantasie mehr liebst als den Willen Gottes. Leb dein Leben, das Gott dir gibt und tu das, was dir vor die Füße kommt. Mach die Prüfung, die du machen musst. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Ein wahrer Christ lässt sich alles mit sich machen. Pass auf, was ich sage. Ein wahrer Christ lässt mit sich alles machen, ja, was die Leute machen wollen. Er weiß, dass er dann Gott für mich bestimmt. Das Einzige, was du nicht machen sollst, ist das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen. Das ist das Einzige. Aber alles andere, dann gehst du halt in die Verbannung, dann gehst du halt den und jenen Weg, den Gott dich führt. Paulus betet mit Gott und ringt und sagt, oh Gott, ich möchte deine Gnade erleben. Aber wie erlebt er die Gnade Gottes? Wie erlebt er die Kraft Gottes? Er geht als Gefangener nach Rom. Der hätte sich den Weg sparen können. Ich bin ein Römer, was wollt ihr von mir? Ich gehe nicht diesen Weg. Nein, aber er geht als Gefangener nach Rom. Da spart er sich die Fahrtkosten, da spart er sich die Verpflegung und so weiter. Und er predigt in Ketten. Weißt du, wir müssen manchmal in Ketten predigen. Dass der Soldat an mir angekettet ist und wenn ich Amen sage, dann gehen wir beide nach Hause. Und das will gelernt sein. Weißt du, dass wir mit Problemen leben? Ich predige in Ketten. Und wenn ich mein Leben anschaue, ich bin zwar jetzt nicht ein Gefangener, aber ich predige letztendlich auch in Ketten. Ich bin gebunden an dies und jenes, ich bin abhängig von dem und dem. Ich bin von der Tontechnik abhängig, dass sie die Lieder richtig reinlegen und richtig aufnehmen. Ich bin abhängig. Wir sind abhängig alle irgendwo voneinander. Und deshalb, lass uns nicht gleich rebellieren. Wieso und weshalb? Du kannst nicht alles. Und ich kann auch nicht alles. Aber gemeinsam können wir alles. So, der liebe Bruder Paulus, der kam auf Staatskosten nach Rom. Billiger geht's nicht mehr. Wird auch die ganze Zeit bewacht und sogar sicher, niemand hat ihn da groß verfolgt. Bisher hat er gebetet, lieber Gott, nimm den Stachel aus meinem Fleisch. Und sein Problem war, dass überall, wo er hinkam, die ganze Zeit wurde verfolgt. Leute haben rebelliert gegen ihn. Und jetzt geht er nach Rom, Soldat steht da, da wagt niemand das Maul aufzumachen. Niemand zu widersprechen. Verstehst du? Niemand wirft ein Steinchen oder sonst was. Der wird sich mit Rom anlegen und mit Rom ist es sich gefährlich anzulegen. Der macht es auf Staatskosten. Verstehst du diese Geschichte, diese Bilder, was in der Bibel drin sind und stehen? Paulus hat sich auf den Willen Gottes für sein Leben eingelassen. Ich predige jetzt als Gefangener, Jesu Christi. Und seitdem hat er keinen Aufstand gehabt. Lies mal den Römerbrief. Vom Gefängnis konnte er die Briefe schreiben. Keiner hat ihn gestört. Keiner hat ihn beleidigt, keiner hat auf Dreckpatzen auf ihn geschmissen. Niemand. Da hat er seine Ruhe gehabt. War bewacht, war ruhig. Die Geschwister haben ihn versorgt. Die römischen Gefängnisse, oder die Gefängnisse waren keine Luxushotels früher. Verstehst du, aber die Geschwister haben versorgt, das ging ihm recht. Dann hat er diesen Onesimus mal kennengelernt im Gefängnis. Verstehst du, er war sogar im Gefängnis ein Segen. Du kannst in der Situation, in der du lebst, überall ein Segen sein. Das muss man richtig angehen. Du musst es richtig machen. Und ja, da sitzt da so ein Bruder, so ein junger Bursche, und der ist plötzlich entsetzt. Den Mann kenne ich doch. Den habe ich bei Philemon da, den habe ich kennengelernt. Bist du nicht der Onesimus? Ja. Was machst du hier? Ja, ich bin meinem Herrn weggelaufen und mich hat erwischt. Und du siehst, er ist sogar ein Segen für anderen geworden, dass er den Bruder nach Hause geschickt hat, als er entlassen worden ist. Du kannst im Krankenhaus ein Segen sein. Ich glaube gar, weißt du, ich höre immer wieder Zeugnisse von Geschwistern. Ich war da mit der Frau sowieso, die hat gestöhnt und gejammert im Krankenhaus. Und ich war nur deswegen im Krankenhaus, damit ich ein Segen sein kann, damit ich ein bisschen erheitern kann, ein bisschen, ja, etwas Nützliches machen kann. War das nicht bei dir auch so? Genau. Verstehst du? Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. Und, aber natürlich, nein, lieber Gott, du bist ein Heiler. Gewiss, er ist ein Heiler, aber er ist ein Leiter auch. Gott ist ein Leiter, er weiß, was richtig ist, das ist seine Therapie. Paulus im Gefängnis hier, Apostelgeschichte 9, er wusste ganz genau, das ist der Weg Gottes für mein persönliches Leben. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und dass er meinen Namen trage vor den Heiden und König und so weiter und vor dem Volk Israel. Deshalb hat er sich auch gar nicht abbringen lassen, als er nach Jerusalem gehen wollte. Wir können von Paulus denken, was wir wollen. Aber er hat sich in den Kopf gesetzt, ich will nach Jerusalem gehen, damit er auch den Juden ein Zeugnis sein kann. Zum letzten Mal, bevor der Tempel fällt, in den letzten Jahren, 66 und so um diese Zeit, bevor der Titus kam, er geht nach Rom noch zum letzten Mal, noch einmal möchte ich meinen Brüdern, meinen Juden Zeugnis geben. Und er wusste, was auf ihn wartet, aber er wusste, das ist meine Bestimmung. Und dann sagte der liebe Gott, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden musste, um meines Namens willen. Ich will ihm zeigen. Da muss dir niemand zeigen, auch nicht selber gucken. Er zeigt es. Halleluja. Er ist es, der uns heiligt. Er ist es, der uns führt. Er wird zeigen. Komm gesund durch das Leben. Durch das Leben, das Gott für dein Leben bestimmt hat. Lass dich nicht manipulieren von irgendwelchen Geschwistern. Wir beten für dich, dass aus deinem Leben das und jenes wird. Die Leute in Beruja, heißt es einmal, waren edler als die in Achaia. Sie prüften, ob es sich so verhält. Du sollst prüfen, ob es sich so verhält. Sie forschten hier, Apostelgeschichte 17, Vers 11, sie forschten Tag und Nacht bereitwillig, untersuchten sie die heiligen Schriften. Verhält sich das auch so? Du sollst die Bibel mit deiner Konkordanz, das ist so schön heute, dass wir Konkordanzen haben, du kannst vergleichen und du kannst prüfen, verhält es sich so? Weißt du, du brauchst wenigstens 3 Zeugen für deine Theorie, für deinen Plan, für deine Idee oder dein Ideal. Eigentlich noch viel mehr, vielleicht 30 Zeugen, dass die aufmarschieren und die sagen, man tut es, das ist so, geh diesen Weg. Sie glaubten nicht alles, was die fromme Propaganda sagte. Ja, sie prüften in den Heiligen Schriften. Man kann einem sehr viel erzählen und vorgaukeln. Ja, aber erst wenn du selbst dabei warst, selbst gehört hast, selbst überzeugt worden bist vom Heiligen Geist, dann leg drauf los und dann marschier vor meinen Vater. Ich war noch kein Prediger, aber mein Vater hat so ein Traktat bekommen. Da war irgendwo am Himmel eine Schrift gewesen und da hieß es, Jesus kommt bald wieder. Und mein Vater sagt, das glaube ich nicht, dass sowas gibt. Dann hat er an den Herausgeber des Traktats hingeschrieben, könnten Sie uns sagen, wo ist das passiert? Ja, und dann haben sie eine Adresse gegeben. Ja, wir haben es gehört von den Pfingstgläubigen in Argentinien. Die haben eine Schrift am Himmel gesehen. Jesus kommt bald wieder. Wir haben eine Pfingstgemeinde an den Leiter der Pfingstgemeinde hingeschrieben. Kennen Sie, haben Sie irgendwas gehört dergleichen, dass eine Schrift am Himmel war? Jesus kommt bald wieder. Nee, haben sie geschrieben, haben nicht, wir wissen nicht, aber wir haben gehört von Christen in Sibirien. Und du siehst jetzt, verstehst du, alle erzählen von was anderes und wissen gar nicht, was sie erzählen. Jesus kommt bald wieder. Und dann damals war noch Kommunismus und dergleichen, dann haben wir gesagt, komm, wir glauben diesen Schwaben gar nicht. Jesus kommt bald wieder. Du musst nicht alles glauben, was die Leute sagen, du musst selbst gesehen haben, selbst dabei gewesen sein, selbst gehört haben. Prüfe, ob es sich so verhält. Viele verbreiten nur Panik, machen einem Angst, setzen einen unter Druck. Reife Christen, Brüder und Schwestern, die glauben nicht an Weltuntergangsprophezeiungen, dass die Welt untergeht. Sie lassen sich nicht erschüttern und sie lassen sich nicht aus der Fassung bringen. Das ist sehr wichtig. Und das sagt uns Paulus auch, lasst euch nicht beruhigen, auch wenn ein Engel vom Himmel sprechen würde. Lasst euch nicht beunruhigen. Viele wissen gar nicht, was sie für uns manchmal zusammen glauben. Eine Schrift am Himmel stand, Jesus kommt bald wieder. Und das hat mein Leben so nüchtern gemacht, dass ich nicht jeden frommen Quatsch glaube. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das reicht mir vollkommen. Verstehst? Wir brauchen nicht. Und ich lasse mich nicht da irgendwie etwas erzählen und dass ich dann nachher wie ein aufgescheuchtes Huhn dastehe, verstehst du, und flattere und gackere. Galater Kapitel 1, Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir gepredigt haben, der sei sogar verflucht. Stell mal vor, der ist verflucht. Braucht man gar nicht anhören. 1. Korinther 15, Vers 51. Und das sage ich euch aber, liebe Brüder und liebe Schwestern, dass Fleisch und Blut nicht das Reich Gottes ererben können und so weiter. Auch wird das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit bekommen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, das kann ganz schnell sein, während wir hier zuhören und hier sitzen und Gottes Wort hören und plötzlich ist die Mobilmachung Gottes da. Denn dann wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir, die wir leben, werden verwandelt, pssst, sind weg. Mich gibt's nicht mehr, da kannst du nur meine Schuhe aufräumen. Denn das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und alles Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Brüder und Schwestern, wenn wir an Jesus glauben, wir sollten uns keine Sorge machen von Panik, was jetzt kommt. Corona ist was Schlimmes, glaub mir das, aber wir lassen uns nicht aus der Fassung bringen. Machen uns keine großen Gedanken. Der Herr hat es zugelassen und der Herr wird es uns auch durchbringen und durchtragen. Das ist Gott. Lass dich von niemand verunsichern, dich durcheinander bringen, irreführen und so weiter, dich aus deinem Konzept rausbringen. Lande nicht in eine Sekte, denn damit arbeiten die Sekten. Und dann, sie machen dich ständig Angst und wollen dich dabei bei Sache halten. Wer erlöst ist, der ist erlöst und der bleibt erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein, steht in der Heiligen Schrift. Dich kann niemand von der Liebe Gottes trennen, steht in der Bibel. Römer Kapitel 5, Vers 8, lese ich hier. Gott aber erweist seine Liebe zu uns Menschen durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Verstehst du? Da warst noch kein Heiliger. Da warst kein Getaufter. Da warst kein Frommer. Wir sind erlöst aus Gnaden und nicht durch unser Verdienst. Römer 8, Vers 31. Was wollen wir hierzu sagen, Geschwister? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Auch, ja, er hat seinen Sohn geopfert und nicht verschont, sondern hat für uns alle dahingegeben. Wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Wir sind Beschenkte. Und wir leben als Beschenkte. Und alles, was du bist in deinem Leben, ist Gnade. Mehr nicht. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja noch viel mehr, der auferweckt worden ist und zu Rechten der Majestät Gottes sitzt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Ja, weder Schweinegrippe noch Vogelgrippe noch Corona noch irgendeine andere Pandemie oder irgendein Impfstoff. Was kann mich scheiden von der Liebe Gottes? Nix. Kein Medikament. Keine Theorie. Kein Komet, der auf die Erde zurast. All das kann passieren. Wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Ja, keine Politik, kein Gesetz, kein Dogma, kein Antichrist und kein Teufel. Oder irgendeine andere böse, negative Nachricht. Oder irgendein Ereignis. Nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Ich bin ein Liebling des Herrn. Halleluja, Lob und Dank, ein Liebling des Herrn. Ja, selbst wenn alles Mögliche passiert in dieser Welt, selbst wenn die Krisen kommen und nicht abzuwenden sind, mich kann nichts von der Liebe Gottes scheiden. Keine Wirtschaftskrise, egal wie furchtbar sie ist. Ich weiß, Geschwister, wir haben jetzt keine Schonzeit mehr als Christen. Die Schonzeit ist vorbei. Gott sitzt aber dennoch im Regiment. Und er sagt, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Hast du beten gelernt, auf das Wort Gottes zu hören? Ich meine, auf dieses Rema, was sagt der Herr, was sagt der Geist gerade jetzt? So viele Christen sind nur fromme Mitläufer, so lieben Heilandsleute. Ja, und die sind bei Gott gar nicht so sicher. Die haben keine absolute Sicherheit für ihr Heil. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Ich lese ganz schnell hier in Weisheit über diese ganzen Gaukler. Ja, diese Leute, die jetzt diese Corona-Sache in der Welt irgendwie gesetzt haben, da heißt es, auch das ist alles nur ein Gaukelwerk. Weisheit 17, kannst nachlesen, von Vers 7 bis 21. Und die Gaukler hatten versprochen, die Furcht von der Seele zu bannen. Jetzt haben wir schon die zweite Welle. Verstehst du? Und wir Berliner, mein Schwager kam gar nicht nach Berlin rein, richtig. Verstehst du, der hat kein Quartier bekommen. Der wollte ein Auto kaufen. Heute, gestern und so weiter. Und da ging auch kein Fahrzeug, kein U-Bahn, keine U-Bahn. Da stand er da, musste einen Mietwagen nehmen, um noch weiterzukommen, wo er hin wollte. Du siehst, plötzlich sind wir Berliner genauso in einem Handicap wie alle anderen Völker. Und es trifft Christen und Nichtchristen. Gläubige und Nichtgläubige. Und da heißt es weiter, denn die Bosheit verrät diese ganzen Gaukler durch ihre Feigheit, dass sie selber nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Und plötzlich überfallen, fällt sie eine Angst, ein Lockdown und das eine und das andere kommt. Und die Schrecknisse lähmen sie, so heißt es nachher weiter in der Weisheit. Lass dich nicht bluffen. Leb dein Leben weiter, gestalte dein Leben weiter wie bisher. Unterbreche es nicht, in keiner Art und Weise. Der Glaube kommt aus dem, was man hört und aus dem, was Gott einem gibt. Aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. In der Bibel haben wir einen jungen Mann in 1. Könige Kapitel 13 und er bekam einen Auftrag, geh nach Bethel und weissage in Samaria dort diesem König, dass es nicht richtig ist, dass er weiß, was er opfert, was da passiert. Und der Mann geht hin und predigt und deshalb ist es so wichtig, lass dich nicht verführen, das ist meine Botschaft, lass dich nicht bluffen. Und er geht hin und der König sagt, halt, nimm ihn fest. Und während er seine Hand ausstreckt, so steht in dieser Geschichte, ist seine Hand steif geworden. Plötzlich kriegt er die Hand nicht mehr dazu zurück. Und dann sagt, Mann Gottes, bete, dass dieser Fluch von mir weicht. Der hat es getan. Und dann wollte wieder diesem Mann was Gutes tun. Du sollst bei mir essen und ich will dir Geschenke geben und so weiter. Und was heißt hier? Und der Altar ist auseinandergebrochen, es wurde die Asche verschüttet. Und der Mann, ja, hat ein Wunder gewirkt, besänftige den Herrn. Und der Herr hat wieder Ruhe gegeben und da konnte seine Hand bewegen. Es war genauso wie zuvor. Und dann hat Gott diesem jungen Burschen gesagt, diesem Propheten, du sollst in dieser Stadt kein Brot essen und kein Wasser trinken. Und gar nichts. Du sollst wieder, und du sollst sogar auf einen anderen Weg nach Hause gehen. Denn so hat der Herr gesprochen, das hat er auch dem König gesagt, also ich will nichts haben, ich gehe wieder nach Hause. Aber da war ein falscher Prophet drin, so ein alter Prophet. Und bitte passt auf die alten Propheten auf. Die sind sehr gefährlich, denn die haben die Salbung verloren. Dieser alte Prophet, er hätte eigentlich in Bethel weissagen sollen. Er hätte da dieses Wunder vollbringen sollen, was der junge Bursche gemacht hat. Aber der hat versagt, da war ein Waschlappen, die Salbung ist von ihm gewichen. Und der hörte und dann sagte, mein Sohn, hol schnell den Propheten zu mir. Und der Prophet sagt, nein, ich lasse mich nicht bluffen, ich gehe nicht auf diese Einladung. Gott hat mir gesagt, in dieser Stadt soll ich kein Brot und kein Wasser essen, zu mir nehmen. Aber der wollte unbedingt den Propheten sehen, weil hören, wie ist dieser Bursche? Und weißt du, was da passiert? Dann erzählt er was auch, und das ist, was die falschen Propheten erzählen. Ein Engel ist mir erschienen. Ein Engel hat mir gesagt, ich soll dich bringen. Und dieser Dummkopf hier, dieser junge Prophet, der noch keine Geisterunterscheidung hat, der sagt also, wenn ein Engel dem das sagt, das muss schon, dass Gott seine Meinung geändert hat. Hunger hätte ich schon. Verstehst du? Durst hätte ich auch vielleicht. Nach diesem Stress und nach dieser Aufregung. Und dann geht er hin. Und dann fängt dieser alte Prophet zu weissagen, weißt du, du hast einen Fehler gemacht, und er redete zu diesem Mann und so weiter, dass er ja, falsch gehandelt hat, und er sprach zu ihm, ich bin ein Prophet wie du und so weiter, und ein Engel sagte mir das, und dann sagt er, dass er betrogen hat, und er gibt ihm sogar den Esel, um nach Hause zu kommen. Und dann passiert das Wunder, dass ein Löwe kommt und dass der Prophet zerrissen wird und der Esel steht da und der Löwe steht da, dass die Leute vorbeigehen und den Kopf schütteln. Kannst ja nachlesen, diese Geschichte. Diese biblische Geschichte. Das ist eine Wahrheit, was heute Land auf Land ab passiert. Der Teufel hat diesen Mann benutzt, um seine Karriere zu zerstören. Lass dich nicht bluffen. Das ist meine Botschaft. Auch wenn jemand mit einem Engel kommt, gerade heutzutage aus der esoterischen Szene, da werden Engelchen verkauft in Porzellan und was weiß ich wie auch welche. Und vergiss die Engel. Die Engel sind nur dienstbare Geister, mehr nicht. Und so geht es einem Menschen, der Gott nicht gehorcht. Die Leute haben den Kopf geschüttelt. Und als der Prophet das hörte, wie das alles passiert, dann hat er gesagt, und so geht es Menschen, die Gott ungehorsam sind. Weißt du, wenn Gott etwas sagt, hat er dir gesagt und nicht mir und nicht den anderen. Er sagt mir. Und deshalb ist es so wichtig, wenn jemand zu mir kommt und mir etwas erzählt, dann musst du sagen, mir hat er noch nicht gesagt. Bitte, Entschuldigung, aber ich kann es nicht annehmen. Lass dich nicht bluffen. Ganz besonders nicht von Menschen, die Salbung verloren haben, mit denen Gott nicht mehr mitgeht, mit so Unglückspropheten. die bringen dich in die Hölle, in Schwierigkeiten, Nöte und Unglück bringen sie in dein Leben, diese abgefallenen Propheten. Weißt du, der Prophet, wenn ein Prophet mal abfällt, der bleibt ein Prophet, weil er weiß, wie die Salbung funktioniert. Wenn man sagt, so spricht der Herr, verstehst du, und so werden Leute geblufft. Bleibe bei dem, wie Gott dich geführt hat, was er in deinem Leben zugelassen hat, was aus dir geworden ist, das, was dir die Bibel sagt. Weißt du, der Teufel kommt gerne mit Engeln und übernatürlichen Dingen, mit bestimmten Geistern, mit Offenbarungen. Du bist zwischen Gott und dem Teufel hier auf dieser Welt und der alte Teufel versucht, dich irgendwie zu Fall zu bringen. Achte auf dein Leben und nicht alles ist Gold, was glänzt. Moses, ja, hat einen Auftrag gehabt, rede zum Felsen, und das Volk murrt und rebelliert und was weiß ich, was das Volk alles macht. Dem gehen die Nerven durch. Dann nimmt er den Stock und schlägt den Felsen. Und Gott hat ihm nicht gesagt, den Felsen zu schlagen, sondern spricht zu dem Felsen. Der hat nicht aufgepasst. Weißt du, wir können, wenn wir denken, damals war es gut, damals hat es geklappt, so geht es. Bei Gott ist es nicht so. Gott wiederholt nicht die Sachen. Bei Gott ist alles neu. Jedes Mal was anderes. Einmal hat er es so gesagt und einmal hat er es so gesagt. Und so hat er seine ganze Berufung vermasselt. Lass dich nicht aus der Fassung bringen. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Auch hier bei diesem falschen Propheten, den jungen Bruder da reingelegt hat. Freundlichkeiten zahlen sich nicht aus. Ich will nur ganz schnell ein paar Sachen sagen, was Gott mir gezeigt hat. Lass dich nicht aus der Fassung bringen. Mach keine Kompromisse. Auch wenn es christliche Tugend sind. Freundlichkeit ist ja eine christliche Tugend. Aber kann eine Lüge Satans sein. Sind Werke des Fleisches. Man will was beweisen. Man will zeigen, ja, ich verstehe das. Gott will, dass du kompromisslos bist, dass du keinem falschen Gott dienst, dass du nur auf ihn hörst und ihm nachfolgst. Kompromisse sind Fallen. Die bringen Belastungen in deinem Leben. Leute, die nicht richtig ausgerüstet sind, die nicht klettern können, kannst nicht ins Hochgebirge mitnehmen. Mit diesen Leuten kannst du nichts anfangen. Also, weißt du, Leute, die Höhenangst haben, lass sie zu Hause bleiben oder geh allein lieber. Für Israel war das Pöbelvolk, das aus Ägypten rauskam. Die haben gesehen, Gott ist mit diesem Volk, Gott wirkt Wunder, Gott beschützt dieses Volk. Wir wollen auch dabei sein. Wir wollen den Segen genießen. Und was ist passiert? Die waren das größte Hindernis für das Volk Gottes. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Nimm Leute nicht mit, die nicht mit sollen. Weißt du, so viele Menschen verdrängen etwas und das rächt sich bitter in ihrem Leben. Das kannst du manchmal gar nicht mehr nachholen. Satan versucht uns zu unterwandern, zu bluffen, wie auch immer. Viele lassen sich leicht verführen durch faule Leute, die einen anstecken. Ich habe Kartoffeln gekauft. Nein, hier vom Erntedank mitgenommen. Und dann merke ich, ich habe eine faule Kartoffel mitgenommen. In meinem Kartoffelnetz, das ist eine faule Kartoffel. Und ich habe schon eine zweite angesteckt gehabt. Faule Kartoffeln stecken andere Kartoffeln an. Faule Christen stecken andere Christen an. Gott warnt uns vor dem Teufel. Und der Teufel schmuggelt und er versteht seine Agenten, unsere Kreise einzuschleusen. Nette Leute sind freundlich, sind hilfsbereit. Ach, sie loben dich. Oh, sie beten sogar für dich. Und sie sind so für dich positiv eingestellt. Und du merkst nicht, irgendwann geht der Schuss nach hinten. Ja, wie erkennt man Satanisten? Wie erkennt man? Ja, sie sind vorwiegend in Gebetskreisen. Sie wollen in der Gemeinde irgendwo im inneren Kreis mitarbeiten. Und gerade über das Gebet, da kommt der Teufel und agiert der Teufel. Ich bete für dich. Nein, ich kann selber beten, wenn ich will. Weißt du, lass dich nicht bluffen. Du kannst selbst beten. Und wenn Gott irgendein Gebet hört, ist es dein Gebet oder das Gebet deiner Mutter. Galater Kapitel 1, Vers 8. Aber so auch ihr oder ein Engel euch ein anderes Evangelium predigt, der ist verflucht. Und viele Menschen predigen ein anderes Evangelium und weiß was? Ohne Kreuz, ohne Blut, ohne Jesus. Satanismus ist heute aktueller als je. Ohne Kreuz, ohne Blut, ohne Jesus. Es gibt keine Erlösung. Deshalb ist es so wichtig, lass dich nicht bluffen, egal von was. Viele Menschen lassen sich vom Geist Gottes nicht mehr sagen, sie gehen nur noch nach Paragraphen, welche Paragraphen auch immer. Statt nach dem Rema, was sagt der Herr, gehen sie nach dem Logos, was der Staat sagt oder was auch immer ist. Wer hat Jesus gekreuzigt? Die hohen Priester und die Geistlichen. Die haben Jesus gekreuzigt, nicht das arme Volk. Das ist dumm. Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken, wenn er fault, immer am Kopf. Und weißt du, das Evangelium wird verwässert. Konfuzius hat einmal gesagt, das Verderben beginnt vom Altar aus. Verderbe den Priester und du verderbst die Stadt oder das Dorf. Heutzutage ist das Evangelium nicht mehr die reine Botschaft Jesu. Da wird so verweltlicht, da wird nicht mehr gesagt, jaget nach der Heiligung, ohne welche den Herrn niemand sehen wird. Toleranz, alles ist erlaubt. Das ist, was heute gepredigt wird. Echte Erlösung setzt Bußfertigkeit voraus, Einsicht und dann konsequente Umkehr, ganz schnell. Wie beim Zachäus. Ich gebe alles her. Und dann sagt Jesus, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Nur wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Es gibt nur eine Erlösung, das ist Jesus Christus. Halleluja. Satanisten akzeptieren Jesus. Sie akzeptieren Jesus. Wie süß, der große Lehrer, ein weiser Mann, ein Erleuchteter. Aber er ist nicht der Sohn Gottes. Wie sie ist Jesus einer von vielen. Und deshalb, lass dich nicht bluffen durch moderne Theologie heutzutage oder Philosophie, was auch immer ist. Ja, wir sind alle eins, Moslems, Buddhisten, Hinduisten und so weiter. Aber der Erlöser ist Jesus, Halleluja. Der Retter ist Jesus. Die Bibel sagt, in keinem anderen Namen ist Heil und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können. Gott wollte die Vielfalt. Also ich bin dankbar, dass es so viele weise Männer gegeben hat in der Geschichte. Und ich lese der Weisheit. Aber der Weg zu Gott ist Jesus. Und du siehst, der Teufel will uns Jesus wegnehmen. Jesus wegnehmen. Wir können nur durch den einzigen Weg zu Jesus kommen. Alles andere ist Lug und Trug und Schwindel. Und wer nicht rechtzeitig merkt, der hat den Zug verpasst. So wie bei diesem Fisch, nicht bei diesem Fisch, bei diesem Frosch. Der Frosch kommt im kalten Wasser rein, im Kochtopf, und dann wird es aufgedreht, langsam wird es warm, 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 und dann ist es plötzlich gekocht, und dann kann er nicht mehr rausspringen. Deshalb, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los, auf die ich mich eingelassen habe, die werde ich nicht mehr los. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir ja dem Satanismus konsequent absagen und eine ganze Sache mit Jesus machen. Jesus und der Heilige Geist verändert zuerst mal unsere Innenwelt. Das ist das Erste, was passiert. Und Gott arbeitet an mir, an meiner Psyche, an meiner Seele. Zuerst werden meine Sünden vergeben und dann fange ich an, ihn zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das ist das Evangelium. Der Heilige Geist nimmt mir die Decke weg von meinem Kopf, dass ich beten kann, dass ich Gott verstehe, dass ich Gottes Weg sehe, dass ich, ja, von der Fremdkontrolle erlöst werde, von der Fremdsteuerung, von dem Geist der Täuschung, von jedem Bluff, die ganze Fremdbeeinflussung. Kind Gottes, lass dich nicht beeinflussen von niemand. Das predige ich heutzutage so. Mir ist ein Anliegen, zu den Menschen zu sagen, lass dich nicht bluffen. Ich werde morgen über Freunde sprechen. Entdecke deine wahren Freunde. Es gibt nur einen Freund, den du entdecken solltest. Halleluja. Lieber Heiland, ich preise dich, ich bete dich an. Ich danke Jesus für dein Erlösungswerk. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Du hast uns, bei uns das gute Werk angefangen und du wirst es auch vollenden. Danke, Vater. Du machst alles gut. Ja, und lass uns normal und ganz natürlich sein. Lass unser Leben annehmen, dass wir uns so annehmen, wie wir sind und dass wir unser Leben genießen und ausleben. So, wie es du erlaubst und was du zugelassen hast. Und ich lasse mich nicht vom Satan bluffen. In Jesu Namen. Halleluja. Und du hast mir gesagt, fürchtet euch nicht. Ich lasse dich nicht fallen. Herr, du wirst mir helfen, die ganzen satanischen Festungen niederzureißen. Die ganzen hohen Gebäude, die nichts taugen, die der Erkenntnis Gottes widersprechen. Jesus, in deinem Namen. Namen nehmen wir das ganze negative, dämonische, teuflische, pessimistische Denken gefangen. Es muss dir gehorchen und ich weiß ganz genau, Herr Jesus, dass du siegst, das ist ewig ausgemacht. Da kann niemand was dagegen reden und was dagegen machen. In Jesu Namen. Amen.